Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und natürlich sind heute vor allen Dingen Claudia Haupt und Charlotte Schulz im Mittelpunkt, unsere Kinderdocs, unsere Kinderärztinnen. Und ich wollte eben auf meinen Zettel gucken, was ist das Thema? Ich konnte es nicht lesen und das passt. Ich habe dann die Brille aufgesetzt. Es geht um Sehstörung im Kindesalter. Und da habe ich gesagt, Sehstörung im Kindesalter, das behandelt ihr auch? Gibt es nicht spezielle Augenärztinnen für Kinder?
Ja, selbstverständlich. Aber es geht ja vor allem darum, dass man genug darüber weiß, dass man sie erkennt und dass man die Kinder eben auch, und warum wir das tun, zum Augenarzt oder gegebenenfalls Sehschule, orthoptistische Untersuchung, schickt. Gar nicht alle Augenärzte haben eine Orthoptistin. Deswegen kriegen unsere Patienten auch entsprechende Listen mit.
Orthoptistin macht was?
Eine Orthoptistin macht spezielle Untersuchungen für vor allem jüngere Kinder, die das Sehvermögen überprüfen, gerade das beidäugige Sehen, weil mit Kindern kann man ja nicht die ganz normalen Sehtests machen. Genau, es hängt vom Alter ab. Wir haben uns überlegt, dass wir ganz kurz etwas sagen zur Entwicklung des Sehvermögens. Das ist nämlich sehr aufschlussreich für die Eltern. Und da muss man sich als erstes klar machen, im Mutterleib hat man mal gar kein Sehvermögen, weil man nicht sieht. Und dann kommen die Kinder auf die Welt und die Neugeborenen sehen erstmal nur sehr schemenhaft schwarz-weiß und upside down übrigens auch. Und sie sehen also keine Farben, sie können keine Gesichter erkennen. Sie haben nur einen ganz kleinen Range um ihren Kopf herum, wo sie überhaupt was sehen. Sie sehen hauptsächlich hell-dunkel.
Das ist jetzt ganz fast schon erschütternd, würde ich sagen, weil ich träume oder ich zehre immer noch von diesem Moment, wo ich meinen ersten Sohn auf den Arm hatte und er mich anguckt und bis heute sagte, du hast mich ganz verliebt angeguckt, aber die Wahrheit ist, er hat gar nichts gesehen.
Dein Gesicht hat er nicht erkannt. Es gibt auch etwas, was man Engelslächeln nennt. Und das ist in den ersten Wochen, wenn die Kinder so lächeln, aber die lächeln einen da noch nicht an. So ab der 5., 6. Woche gibt es das soziale Lächeln. Dann erkennt das Kind, das geht rasant mit dem Sehvermögen, so ab der 5., 6. Woche erkennen die, da ist was, ein Gesicht. Die würden jetzt nicht erkennen, das ist mein Papa. Das hören sie, riechen sie,
das fühlen sie.
Aber sie erkennen, aha, ein Gesicht, das hat wohl einen freundlichen Ausdruck. Da geht das allmählich los. Und dann können sie eben, wenn du lächelst, auch wirklich zurücklächeln. Das ist ein riesen Augenblick für Eltern.
Ja.
Man weint sofort. Und genau, was auch in diesem Alter dann auftritt, sind die ersten Farbeindrücke. Beginnend mit Rot und dann mit der Komplementärfarbe Grün. Deswegen mögen Babys gerne ein Mobile in dem, was Rotes ist, also weil sie das besonders gut erkennen. Und ungefähr auch, 5., 6. Woche ist ein ganz wichtiger Zeitpunkt, kommen die so 80 bis 100 Zentimeter weit mit dem Gucken. Das heißt, sie sehen dann auch das Mobile und das entferntere Gesicht. Und sie müssen ja auch ein bisschen weiter gucken können, damit sie dann im Verlauf auch gezielt greifen können. Was wichtig ist, wenn die ein Jahr alt sind, haben die ungefähr 50% der Sehschärfe eines Erwachsenen. 50%. Und in der Zeit danach, nämlich ungefähr bis sie 5 Jahre alt sind, entwickeln sie eine Sehschärfe, die der erwachsenen Sehschärfe ähnlich ist. Und jetzt kommt wieder so ein kleiner Clou, was Eltern oft nicht wissen und was sie sehr interessant finden. Das dauert, bis die 8 oder 9 Jahre alt sind, bis die Tiefensehfähigkeit, also die sozusagen das räumliche Sehen beider Augen, so synchronisiert ist, dass sie ähnlich wie wir sagen könnten, okay, das Auto, das ich da hinten sehe, das wird ungefähr dann und dann hier sein. Also
das erklärt,
Grund, warum sie keine Verkehrssicherheit haben, wenn sie klein sind.
Ja, oder warum auch Kinder versuchen, rückwärts von der Wickelkommode runterzukommen, wie von einer Treppenstufe. Die haben ja überhaupt kein Gefühl dafür, wie tief das ist.
Oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich oft meine Kinder angeschrien habe, warum könnt ihr nicht aufpassen und so, die haben es einfach nicht richtig
eingeschätzt. Die können das noch nicht einschätzen, deswegen, sie können auch Höhen oft noch nicht so gut einschätzen und deswegen würden sie zum Beispiel auch von etwas runterspringen, aktiv nicht nur fallen, sondern auch runterspringen, was viel zu hoch für sie ist. Man muss also ein bisschen Acht geben. Und dann gibt es noch einen weiteren Schritt in der Sehentwicklung, das ist dann das Gesichtsfeld. Das kommt ganz zum Schluss. Das Gesichtsfeld ist das, was beide Augen maximal gemeinsam scannen können. Und das ist erst mit 10 bis 12 Jahren so wie bei einem Erwachsenen. Also, dass man sozusagen am Rand des Blickfeldes auch alles erkennt.
Aber das muss einem doch einer mal, ihr tut es jetzt, aber das muss doch mal Eltern einer sagen. Das ändert ja ganz, ganz viel in der Einschätzung des eigenen Kindes.
Ja, definitiv.
Das ist auch deshalb so wichtig zu verstehen, dass das ja so eine ganz, ganz empfindliches Zeitfenster ist, wo einfach diese Sehschärfe, dieses Sehvermögen, das Gesichtsfeld sich alles entwickelt. Wenn da Störungen auftreten, ist das einfach erheblich. Mhm. Also es gibt zum Beispiel dieses Phänomen der Amblyopie, heißt das im Fachjargon.
Schwachsichtigkeit heißt das auf Deutsch.
Ja, okay. Ja, ich wollte erklären, genau.
Entschuldige. Ist, ja.
Es ist so, wenn Kinder eine unterschiedliche Sehschärfe haben, also und vor allem, wenn ein Auge vielleicht normsichtig ist und eins hat nur eine Abweichung von 1 Dioptrie, dann meldet sozusagen dieses Auge, was schlechter sieht, ständig sozusagen Störinformationen. Und da die Augen im Gehirn an unterschiedlichen Orten repräsentiert sind, haben die Kinder die Möglichkeit, diese störenden Informationen tatsächlich zu blockieren. Das passiert automatisch, dass sie dann im Grunde nur mit dem gut sehenden Auge richtig scharf sehen und die Informationen, die von dem anderen Auge kommen, quasi abspalten. Und wenn wir nicht das erkennen, dass es da einen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Augen, bis die Kinder 3, sag mal, spätestens 4 Jahre alt sind, haben wir keine Möglichkeit, dieses schlechtere Auge wieder zu aktivieren. Ah. Das hat dann nachher eine Restfunktion von 10% Sehschärfe. Und darum sind diese frühen Augenuntersuchungen wirklich, wirklich wichtig.
Ne? Also denn die aber alle in den U-Untersuchungen mit drin sind?
Die in den U-Untersuchungen mit drin sind. Also es geht los, dass wir ja schon bei den Neugeborenen gucken. Da machen wir ein sozusagen mit dem Augenspiegel prüfen wir den
Netzhautreflex.
Das muss man sich so vorstellen, im dunklen Raum leuchten wir in die Augen und wir kriegen ein Bild, was so aussieht, wie wenn man ein Blitzlichtfoto macht und die Augen rot aufleuchten.
Okay.
Wenn sie rot aufleuchten, sagt mir das, okay, die Linse ist klar, es gibt keine angeborene Linsentrübung. Und wenn es 2 gleich rote Augen sind, dann haben sie auch ungefähr die gleiche die Brechkraft. Dann ist
die
Sehstärke gleich.
Und wenn sie symmetrisch leuchten, ne? Also
genau.
Nicht schielen.
Ja, genau. Das ist so ein ganz einfacher Test, der aber wahnsinnig aussagefähig ist. Und zum Augenarzt schicken wir, natürlich machen wir auch ausgefeiltere Augen- oder Sehschärfentests, dann, wenn die Kinder auch älter werden. Nichtsdestotrotz sollten alle Kinder mit 2 bis 3 Jahren und einmal mit 6 Jahren zum Augenarzt gehen und auch wirklich da nochmal ausgemessen werden.
Wann kann man denn zum ersten Mal erkennen, dass das Kind, da kommt ihr bestimmt jetzt gleich drauf, eine Brille braucht? Mhm. Das ist ja die große, weil das ist ja dieses, dann das Kind kommt nach Hause und sagt dann irgendwie, ich habe die Hausaufgaben nicht abschreiben können, weil ich konnte gar nicht lesen, was an der Tafel stand. Dann, das ist ja schon ein eindeutiges Zeichen wahrscheinlich.
Ja, jetzt sprichst du ja vom Schulkind, ne?
Stimmt.
Es gibt tatsächlich auch schon Babys, die mit Brillen versorgt werden müssen.
Babys, ab wann?
Ja, natürlich. Auch ab 6 Monaten, wenn es sein muss. Das ist so, wenn die sehr viel stärker weitsichtig sind, als sie gehören. Mhm. Charlotte und ich wollen das nachher auch nochmal systematischer so ein bisschen darstellen. Brauchen sie früh eine Brille, weil sie sonst nie in die Nähe irgendwie arbeiten werden.
Okay.
Und wenn sie sehr früh schon kurzsichtig werden, auch schon vielleicht mit 4, 5, 6 Jahren, was früh ist, weil Kurzsichtigkeit eigentlich später kommt, dann brauchen sie auch schon eine Brille. Und wenn sie schielen, brauchen sie unter Umständen eine Brille. Und wenn sie keine gleiche Sehkraft haben, was Charlotte eben erzählt hat, damit aus dem eigentlich normalsichtigen, etwas schlechteren Auge kein blindes Auge wird, brauchen sie natürlich auch eine Brille. Also das ist davon abhängig, mit welcher Augenstörung wir es zu tun haben. Vielleicht noch einmal zu dem Punkt mit dem, was alle kennen. Man sieht doch manchmal Kinder, bei denen ein Brillenglas abgeklebt ist. Mhm. Mit einem schicken Piratenpflaster oder so. Oder bei den Mädchen mit Einhörnern. Und das sind diese Kinder, von denen Charlotte gesprochen hat, wo man für mehrere Stunden am Tag das gute Auge verblindet, damit das andere Auge gezwungen ist, zu gucken. Und damit kann man dieses Auge retten und auftrainieren zu einem normalen Auge. Und andersrum, wenn wir da zu spät kommen, erblindet das Auge. Das hattest du ja eben schon gesagt, es ist wirklich, wirklich eklatant. Man muss da, also es ist für uns immer sehr schwer zu ertragen, wenn wir in unseren Untersuchungen Hinweise finden, dass im Sehtest, dass hier was nicht stimmt und den Eltern sagen, bitte, bitte gehen Sie zum Augenarzt und im Jahr darauf kommt dieses gleiche Kind wieder und war nicht beim Augenarzt. Mhm. Und dann schicken wir es pronto dahin und dann kommt es irgendwann mit einer Brille wieder und hat schon eine Amblyopie. Mhm. Und das versuchen wir zu vermeiden und dieser Podcast heute soll Eltern sensibilisieren, dass das wichtig ist.
Ich würde gerne aber einmal ganz kurz einen Mini-Exkurs machen. Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit.
Mhm. Sehr gern.
Wenn jemand weitsichtig ist, kann er unheimlich gut in der Ferne gucken. Es fällt aber schwer, kleingedrucktes Bücher, Texte mit kleinen Buchstaben zu lesen.
So ein Alters, vor allen Dingen ein Altersphänomen.
Nein, gibt's auch angeboren.
Okay, aber die meisten Menschen kriegen es im Alter.
Oder das nicht? Ist sozusagen ein weiteres Phänomen der Altersweitsichtigkeit. Okay. Eben. Genau, und Kurzsichtigkeit heißt dementsprechend, ich kann unheimlich gut in einer kurzen Distanz, 20, 30 Zentimeter, vielleicht bis 50 Zentimeter schauen, aber auf der Straße da hinten, das Auto, was auf mich zurollt, sehe ich vielleicht erst nur schemenhaft und erkenne es einfach sehr spät. Das Babys werden alle weitsichtig geboren, denn der Augapfel ist noch nicht groß genug. Das heißt, der ist vor allen Dingen von vorn nach hinten gesehen noch nicht lang genug. Mhm. Und das heißt, der Punkt des schärfsten Sehens liegt hinter der Netzhaut. Und mit etwa 2 Jahren ist der Augapfel so weit gewachsen, dass dann das Bild wirklich scharf ist und sie dann normsichtig sind. Und dieser Augapfel wächst bis zum 25. Lebensjahr. Das größte Wachstum hat er so zwischen dem 5. und 16. Lebensjahr. Und die Länge des Augapfels ist sehr entscheidend für Kurz- oder Weitsichtigkeit. Und deswegen ist das Zeitfenster auch so wichtig, dass wir also nicht nur bei den Neugeborenen, bei den Kindern unter 3 oder 5 Jahren, sondern eigentlich auch durch die Pubertät hindurch bis ins junge Erwachsenenalter diese Augen regelmäßig einfach checken.
Ja, und wir, um auf die Frage zurückzukommen, wir scannen eben immer bei den, also wir screenen bei den Vorsorgen, wir schicken die Eltern aber auf jeden Fall mit 2 bis 3 Jahren und mit 6 Jahren zur augenärztlichen Sehschule. Das ist total wichtig. Und das ist auch vom Band der Ophthalmologen, vom Verband so vorgeschlagen. Ne? Das ist also, eigentlich ist das eine offizielle Empfehlung. Und was wir wollen ist, wir wollen frühzeitig Sehschärfenprobleme schielen und organische Augenerkrankungen erkennen. Und was noch gesagt werden muss, wenn wir Auffälligkeiten haben, schicken wir die Kinder natürlich früher hin. Und wenn zum Beispiel ein 6 Monate altes Baby noch ganz stark schielt, was es dann nicht mehr machen sollte. Oder wenn wir Trübungen sehen, der Linse, also eine graue Star kann man auch angeboren haben, hattest du, glaube ich, eben schon gesagt. Oder wenn wir eben Auffälligkeiten im Sehvermögen sehen, dann schicken wir die Kinder jederzeit zum Augenarzt. Also dann gelten diese Regeln nicht, sondern geht man früher hin. Und bei Familien, die schwere Sehstörungen in der Familie haben, da gehen die Kinder jedes Jahr und werden deutlich häufiger kontrolliert, weil man eben besonders vorsichtig ist.
Schwere Sehstörung heißt, dass einer in der Familie ganz hohe Dioptrienzahl hat? Oder
ja, oder selbst sehr geschielt hat.
Okay.
Hornhautverkrümmung, alles mögliche. Es gibt es einfach familiär gehäuft. Und
frühgeborene Kinder, ne, schicken wir auch. Die haben auch häufiger Augenprobleme als die Reifgeborenen. Es gibt so eine Gruppe, da würde man auch noch sorgfältiger sein.
Gut, und dann stellt sich, oder ist die Frage jetzt noch zu früh, dann entwickeln die Kinder das Sehvermögen. Interessant, dass das so spät passiert. Und dann wird das Auge sehr stark beansprucht. Anders beansprucht als in meiner Jugend zum Beispiel heute, durch sehr, sehr viele Medienzeit, durch alles Mögliche, was die Kinder machen. Worauf muss man da achten?
Ja, also du sprichst das an, was wir ein bisschen mit Sorge beobachten, dass durch viel Aufenthalt im Innenraum, durch wenig körperliche Aktivität, durch viel Schauen oder Sehen im Nahbereich und Bildschirmmedien, Handys unter 30 Zentimeter, die werden ja vor die Nase irgendwie gehalten. Genau, führen dazu, sind alles Faktoren, jetzt komme ich wieder zu meinem Augapfellängenwachstum, dass dieser Augapfel, das sind Triggerfaktoren dafür, dass dieser Augapfel in der Länge übermäßig stark wächst. Und wenn er das tut, dann entwickelt sich eine Kurzsichtigkeit.
Okay. Und heute wollen wir, oder die Idee, warum wir über Sehstörungen reden wollten, ist uns gekommen, weil diese Kurzsichtigkeit nennt man Myopie in der Medizin, weil die Myopie weltweit massivst zunimmt. Das ist jetzt gerade ein unglaublich wichtiges Thema, sehr, sehr akut, sehr aktuell. Und deswegen wollten wir es auch machen. Es ist nämlich so, dass in Asien, so über die asiatischen Länder hinweg, es gibt auch welche, bei denen das noch höhere Zahlen sind, mehr als 80% der Jugendlichen myop sind, von denen ein großer Teil über 5 Dioptrie myop ist, also kurzsichtig ist. Und das ist ein Risiko für viele Dinge. Und da die Tendenz ist rasant steigend. Und bei uns in Europa sind wir inzwischen bei den jungen Erwachsenen bei mehr als 50%. Und wenn es so weitergeht, also die WHO betrachtet das als eine der Hauptgesundheitsrisiken überhaupt, dann wird ein ganz großer Teil der Bevölkerung, also unsere Kinder, die jetzt nachrücken, werden zu 90% kurzsichtig sein, wenn wir nichts unternehmen. Und davon 10% so kurzsichtig, dass sie faktisch blind sind. Und dem muss man entgegenwirken. Und das kann man bedingt. Also man kann da einiges tun. Und es ist so wichtig, weil bisher ist das nicht bekannt. Mhm. Also es ist einerseits merken natürlich alle, plötzlich sind alle Kinder kurzsichtig. Und was Charlotte eben schon sagte, das hat auch Gründe.
Diese, also tatsächlich plötzlich, das war vor 10 Jahren noch nicht so.
Das hat sich vor 10 Jahren angebahnt.
Okay.
Aber es ist jetzt rasant steigend.
Mhm. Es hat ja wirklich auch seine Gründe in diesem sehr, sehr häufigen Bildschirmgebrauch. Und das hat ja einfach über die letzten 10, 15 Jahre
total
unseren Kindern
und in der Pandemie nochmal verstärkt.
Drastisch, genau.
Und die Kinder gehen nicht mehr raus. Mhm. Und eines der ganz wichtigen, einer ganz wichtigen Schutzfaktoren ist das Tageslicht. Es gibt da eine, anekdotisch kann man das mal sagen, in, ich glaube, es ist Korea oder China oder beides. Da gibt es tatsächlich inzwischen Programme, weil die sind bei 90% und mehr, dass die Schüler rauspeitschen, also die müssen einmal am Tag eine Stunde auf dem Schulhof sein. Die wissen gar nicht, was sie da machen sollen, weil sie das gar nicht gewohnt sind, dass man draußen spielt, weil die gemerkt haben, wenn wir die nicht raus ans Tageslicht schubsen, dann sind die nicht draußen. Ich meine, das ist ja so schrecklich zu hören. Und das, da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf, das ist nämlich eine der Maßnahmen.
Genau, also ist natürlich so, dass man auch ein genetisches Risiko haben kann für eine Kurzsichtigkeit. Also sind beide Eltern kurzsichtig, dann haben die Kinder ein Risiko von etwa 60%, auch kurzsichtig zu sein. Aber eben diese Umwelteinflüsse sind doch gravierend und deswegen reiten wir da jetzt hier gerade so drauf rum. Denn man kann tatsächlich diese Verschlechterung der Kurzsichtigkeit aufhalten. Man kann die Kurzsichtigkeit im Schulalter nicht rückgängig machen, aber man kann die Verschlechterung aufhalten.
Ja, und die Augenarztverbände appellieren sehr an uns, dass wir die Kinder eben auch nach diesen kleinen Vorsorgen, die ja mit 5 Jahren enden, in den darauffolgenden freiwilligen Vorsorgen, die finden so mit 7, 8, 9 und 10 Jahren und die Jugendgesundheitsuntersuchung sogar noch. Wir hatten ja vorhin gehört, bis 16 ist das besonders rasch, das Augapfelwachstum. Und die Jugendgesundheitsuntersuchung ist mit 12 bis 14. Also man muss den Eltern einfach sagen, wisst ihr was, ihr seid noch aufgewachsen als Kurzsichtige mit dem Gefühl, man kann eh nichts machen. Achtung, doch, man kann was machen. Und dass die eben sensibilisiert werden, ihre Kinder regelmäßig zu diesen Vorsorgen zu bringen. Und wenn sie kurzsichtig sind, dass sie dann auch wissen, man kann was machen. Und da würden wir gleich drauf kommen. Einmal Prävention hast du ja indirekt schon angesprochen.
Genau.
Nahtarbeit unterbrechen zwischendurch.
Ja, 1 bis 2 Stunden draußen sich aufhalten, am besten
Tageslicht.
Sport, also einfach viel Bewegung. Tageslicht ist 100-mal so intensiv wie eine Innenraumbeleuchtung.
Aber
das reicht nicht, wenn es drinnen richtig
genau,
hell ist.
Genau, aber da zucke ich jetzt gerade so 1-2 Stunden draußen sein. Das ist ja jetzt ja nicht zu viel verlangt. Also
ja,
in eurer Erfahrung ist es so, dass es Kinder gibt, die nicht. Na gut, ich muss jetzt auch gerade an eine Schulklasse denken, wo die Jungs immer in der Pause rausgehen, um Fußball zu spielen und die Mädchen aber immer drin bleiben.
Ja, das ist das Grundschulalter. Genau.
Nee, ich rede jetzt über 6. Klasse.
Ja, aber überleg mal, wie viele Jugendliche sich drin an ihrem Computer aufhalten.
Stimmt.
Stunden über Stunden. Also man muss die Prinzip schon zur Kurzsichtigkeitsprävention müssen die raus. Dass das noch viele andere Gründe gibt, warum sie das machen sollten.
Aber das hätte man jetzt ja gar nicht gedacht, dass es auch dagegen hilft. Also, und wir reden einfach nur raus. Tageslicht an sich ist schon, die müssen gar nicht rumrennen. Tageslicht an sich hilft
ja
schon mal.
Ja, es ist das Tageslicht. Weil viele Eltern denken, oh, wenn ich es gut ausleuchte, dann ist das ja das Gleiche. Nein, mitnichten ist es das Gleiche. Das Tageslicht selbst im Winter, wenn man im Winter draußen ist, immer noch das Tageslicht viel besser als das Licht drin.
Also jetzt mal eine ganz dumme Frage, wenn das Kind aber, sag mal, wenn das Kind irgendwas am Handy machen will, dann ist es besser, wenn man es rausschickt?
Nee. Naja, ein bisschen.
Ein
ne?
bisschen, okay.
Aber nein, das ist ja jetzt irgendwie Quatsch. Also die sollen einfach 1 bis 2 Stunden raus, die sollen sich viel bewegen, tatsächlich gerne einfach draußen Sport machen und dieses 100-mal so intensive Tageslicht irgendwie
und
auf ihre Augen
bringen.
Und in die Ferne gucken, darum
ja,
geht es.
Ja, genau. Müssen, diese Naharbeit muss unterbrochen werden. Und es ist auch so, dass es so einen kritischen Abstand gibt von Bildschirm oder Buch. Das sind diese 30 bis 40 Zentimeter, die man möglichst, also wenn man liest, sollte man im Idealfall diesen Abstand wahren, weil das dann deutlich weniger Wachstumsdruck gibt für den Augapfel, wenn man weiter weg ist. Und es ist auch so, dass natürlich, und das sagen wir unseren Eltern immer, es einen Unterschied macht, ob die Kinder und Jugendlichen auf einen winzigen Bildschirm vom Handy starren oder auf einen großen Bildschirm vom Fernseher. Mhm. Das macht einen Unterschied. Und insofern muss man auf all diese Dinge auf jeden Fall achten.
Wir sind ja keine Augenärzte und wir behandeln die Kurzsichtigkeit natürlich überhaupt nicht. Und ich glaube, Claudia hat sehr nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass unsere Aufgabe es ist, darauf hinzuweisen, in den Vorsorgen einfach zu schauen, gibt es schon Faktoren oder Hinweise dafür, dass hier eine Fehlsichtigkeit vorliegt. Bei der Kurzsichtigkeit im Schulalter, hatten wir gerade gesagt, gibt es aber Möglichkeiten der Therapie, also Möglichkeiten, diese Kurzsichtigkeit im Voranschreiten einzuschränken, einzudämmen. Vielleicht magst du noch mal
genau,
ganz kurz was dazu sagen.
Weil es eben jetzt nicht mehr nur darum geht, zu korrigieren. Also die Brille soll jetzt praktisch nicht nur korrigieren, dass man dann scharf sieht, sondern es geht sogar um Prävention. Mhm. Und das ist die wichtigste Message eigentlich heute, dass man etwas unternehmen kann, um das Fortschreiten dieser Kurzsichtigkeit zu bremsen, indem man das Wachstum des Augapfels verringert. Und das kann man im Wesentlichen, wir gehen da nicht en Detail, aber kann man durch drei Dinge tun. Das eine wäre, dass man spezielle Kontaktlinsen, die seit 2021 auch in Deutschland gibt, es sind spezielle Kontaktlinsen, die man trägt und die sozusagen auch nachts getragen werden, die durch Druck auf den Augapfel dessen Wachstum behindern, wenn man jetzt mal ganz stark vereinfacht. Mhm. Dann gibt es Augentropfen, Atropin-Augentropfen in unglaublich niedriger Dosierung täglich angewandt, auch diesen Wachstumsreiz bremsen. 10% der Kinder reagieren da aber nicht drauf, das muss man ausprobieren. Und was im Moment von den Eltern präferiert wird, sind die auch in Deutschland noch gar nicht so lange verfügbaren speziellen Brillengläser, die, ich glaube, das kannst du sogar besser sagen als ich, im Zentrum normal korrigieren und um das zentrale Sehen herum mini, mini, mini kleine Linsen haben, die auch den Effekt haben, dass sie den Wachstumsdruck auf den Augapfel senken. Und diese Brillengläser, die sind sozusagen therapeutische Brillengläser, die korrigieren nicht nur die Sehschärfe. Und irgendwas davon für das Kind dann zu machen, das wäre schon toll. Man könnte zu 60% dann offensichtlich, das sind so die Studiendaten, zu 60% das Wachstum bremsen. Das finde ich ist schon eine ganze Menge, weil es unter Umständen eben entscheidet darüber, ob man später 6 Dioptrien kurzsichtig ist oder 3. Und da kannst du ja vielleicht noch als Abschluss sagen, warum man diese über 5 Dioptrie-Regel
hat. Das scheint so ein bisschen die Schallgrenze zu sein. Wenn man also mehr als -5 oder -6 Dioptrie hat, dann ist das Risiko für Folgeerkrankungen im höheren Alter sehr groß. Es kann, die Netzhaut wird sehr dünn und verletzlich. Es kommt zu Netzhautablösung, grüner Star, grauer Star. Also Dinge, die wirklich einen tatsächlich sehbehindert machen, also wirklich das Sehen so stark einschränken, dass man eben nahezu erblindet. Und deswegen ist uns das so wichtig und deswegen reiten wir hier gerade so drauf rum.
Vielen Dank, wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Bis dann.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.